der Weltraum, unendliche Weiten.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Speis muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden, der dreibeinige Podcast.
Ja, Mensch, sind wir schon bei Ausgabe 2.
Hallo Sascha, so schnell geht das.
Ja, heute mal aus dem heimischen Garten. Das würde die ungewöhnlichen Umgebungsgeräusche erklären, denn meine kleine Tochter faltet hier gerade unsere Sonntagszeitung in mehrere kleine Teile. Und es kann natürlich sein, dass wir auch mehrfach mal unterbrechen müssen, um unsere Tochter ein bisschen, meine Tochter.
Das passiert mir auch dauernd.
Ja, ja. Um meine Tochter mal kurz daran zu hindern, den halben Garten aufzufuttern, sich Sand ins Gesicht zu stopfen oder unsere...
Ja, das geht nicht mehr, weil das Gesicht ist schon voller Sand. Da
alkoholischen mehr, Getränke von gestern, wir haben eine kleine Feier gefeiert, auszutrinken. Ja, momentan spielt sie mit dem Netbook, das sich Sebastian auf seinen Schoß gesetzt hat.
Ja, und ich habe hier die Seite vom Star Trek Customizable Card Game, unser heutiges Thema ist, offen. Und,
Mensch, Star Trek Customizable Card Game.
Ja, Sascha?
Da wollte ich doch heute mit dir drüber reden.
So ein Zufall. Ja. Ja, das trifft sich ja prima. Star Trek, das Customizable Card Game, kam als Spiel zu der Fernsehserie Star Trek The Next Generation oder Star Trek Die Nächste Generation, glaube ich auf Deutsch. Raus, und zwar im Jahre 1994 und damit noch 2 Jahre vor dem bekannten Kartenspiel Pokémon. Und...
Nein.
Doch.
Verdammt.
Hätte man nicht gedacht, ne? Dass das tatsächlich da in Sachen Sammelkartenspielen die Amis auch wieder den Japanern voraus waren.
Ja, und man sieht auch, junge Spieler sind für die Karten zu begeistern. Meine Tochter versucht mir gerade, mein Kartenspiel zu entreißen. Jetzt hat
genau.
Sie das Mikrofon entdeckt. Also es werden heute einige Schnitte nötig werden, um die Baby-Laute zu entfernen.
Genau.
Also du wolltest mir damit sagen, dass Customizable Card Game, Star Trek Customizable Card Game, mein Lieblingswort übrigens heute, ist das zweitälteste Customizable Card Game, das es gibt.
Richtig, und zwar nach Magic the Gathering, was 1993 bei der amerikanischen Firma Wizards of the Coast erschienen ist. Das kannte ich damals nicht. Also ich muss sagen, wie wir dazu gekommen sind, war folgendes. Ich feierte meinen 18. Geburtstag.
Lang ist her.
Und Bekannte von mir schenkten mir eine 2-3-tägige Reise nach London. Da gehörte auch ein Besuch in dem Kaufhaus, wie heißt das noch? Tiffany's? Nee. KDW? Nee.
KDW hätte ich auch gesagt, aber ja, das steht woanders.
Harold's.
Harold's. Das jetzt hier Herrn ja. Alpha Jet gehört.
Ach ja, tut es das?
Glaube ich zumindest.
Das ist sehr faszinierend. Jedenfalls, da streunte ich dann so durch die Spielwarenabteilung und sah dann dieses Kartenspiel, sah das Star Trek-Logo und dachte, oh geil, hatte davon noch nie gehört im Leben und dachte, Mensch, hier auf der Insel, da gibt es ja geile Sachen.
Wobei ich, glaube ich, sagen, damals war alles geil, was ein Star Trek-Logo trug für uns. Also.
Mhm. Alles. Wenn irgendwie Star Trek drauf stand, geil.
Haben wir.
Tierisch, richtig geil. Ja, und da habe ich direkt hier 2 Packungen gekauft, eine für mich, eine für ihn hier.
Ja.
Mhm. Und dann so, als ich wieder zurück war, dachte ich dann hier, Sascha, hast du so eine Box? Das war ein Starter-Kit mit 60 Karten, also 60 Karten braucht man auch, um zu spielen. Es gibt viel mehr, ich glaube, damals gab es so an die 300 und mittlerweile gibt es wahrscheinlich 30.000 oder so. Jedenfalls, als wir das dann näher untersucht haben, dieses Spiel, haben wir uns halt die Regeln angeguckt und vor allen Dingen, wie das halt mit den Karten funktioniert. Und mit den Karten funktioniert das halt so, dass man blind quasi eine gewisse Anzahl Karten kauft für sehr, sehr viel Geld. Also ich sag mal so 12 bedruckte Spielkarten in der Größe von halt normalen Spielkarten kosteten, glaube ich, damals sowas 7 Mark oder sowas in der Richtung.
Das hin? Ich meine, 12 Mark hat ein Starter-Deck gekostet.
Das Starter-Kit war richtig teuer. Ich glaube, das hat irgendwie... Das ist nicht sogar irgendwie 10 Pfund gekostet oder so, ich weiß nicht mehr.
Ja, das würde ja quasi 15...
Nee, das waren damals noch 30 Mark, ne?
Das stimmt. Das war ja noch, ist ja noch lange her.
Ja.
Wir müssten jetzt eigentlich diesen Stock nehmen, den ich gestern zum Geburtstag geschenkt bekommen habe.
Richtig.
Den Krückstock. Und dann, wir haben gesagt, wenn wir von früher reden, müssen wir eigentlich immer diesen alten Herrenstock
Das heißt, wir nehmen jetzt diesen alten Herrenstock und halten uns beide dran fest, weil wir erzählen ja jetzt die ganze Zeit von früher.
Das stimmt.
Ja, und dann packten wir jedenfalls unser Starter-Kit halt aus. dann war ich ein bisschen sauer, weil Sascha hier hatte nämlich zweimal den seltenen Jean-Luc Picard in seinem Deck und ich hatte irgendwie nur einen blöden Klingonen-Captain als bisschen Schätzchen. Blöden Klingonen-Captain als rare Karte, als seltene Karte. Und dann habe ich Sascha dazu überredet, mir doch seinen zweiten PK abzutreten.
Ich hatte zwei Blackborder-PKs?
Du hattest zwei Blackborder-PK. Nee, Whiteborder damals noch. Das waren Whiteborder-Games.
Nee, das waren Blackborder.
Nee. Blackborder kam erst später. Die Blackborder-Edition war eine Special-Edition. Das können wir auch mal nachgucken hier.
Ich meine, die Blackborder war die allererste. Und deswegen war ein Blackborder-PK wesentlich mehr Geld wert damals als ein Whiteborder-PK. Und ich weiß, dass das damals Mitte, Ende der 90er so ein Blackborder-PK für ja, um die 70 Mark gehandelt wurde. Ich habe dann später bei eBay nochmal nachgeguckt.
Ja.
Und das war erschreckend, wie viel diese Karten auf einmal wert waren. Oder wie wenig, besser gesagt. Wir haben Sebastian, den Genossen Google, befragt. Kann ich schon mal sagen, dass es halt, wie angesprochen, ein Starter-Deck gegeben hat mit 60 Karten drin. Und sogenannte Booster-Packs mit weniger Karten drin, wobei das Verhältnis der seltenen zu häufig oder weniger seltenen Karten besser war in diesen Booster-Packs. Das heißt, man hatte, glaube ich, zwei Rares oder drei in diesem Starter-Deck drin.
Im Starter-Deck waren mehr jedenfalls. Ich glaube sogar vier oder fünf oder so.
Ja.
Aber ist ja auch egal.
Man braucht, was ganz praktisch.
Vielleicht sollten wir kurz mal die Regeln erklären, wie es eigentlich so gedacht ist, dass man spielt. Man spielt es ja nicht wie Skat jetzt, wo man die Karten irgendwie mit dem höchsten Wert auf den Tisch kloppt und dann einbehält, sondern es geht ja anders.
Stimmt. Und wie?
Okay, nein. Also, gedacht ist das Spiel eigentlich in den Grundregeln nur für zwei Leute. Also man kann es eigentlich erstmal nur zu zweit spielen, obwohl es dann nachher auch Erweiterungen der Regeln gab für mehr Leute. So, von den Karten gab es verschiedene. Es gibt Karten, die repräsentieren quasi Orte, sowas wie Planeten oder Raumstationen. Dann gibt es Karten, die repräsentieren Schiffe. Karten, die repräsentieren Menschen, also Charaktere, wie sie in TNG halt vorkamen. Karten, die repräsentieren Ausrüstungsgegenstände. Und dann noch Event- und Interrupt-Karten. Das waren halt spezielle so Ereigniskarten, kann man sagen. Und die Spiel lief dann halt so ab. Auf diesen Location-Karten, da waren Missionen aufgedruckt und also man brauchte halt bestimmte Personenkarten, um diese Missionen zu lösen und für das Lösen der Mission gab es Punkte. Also man brauchte dann eigentlich nicht mehr viel zu machen, man musste halt nur gucken, dass man die richtigen Personen auf den Planeten brachte. Und wie ging das?
Moment, außer der Gegner wusste, der wusste natürlich, was man für Missionen haben wollte und hat entsprechende Gegenkarten in sein Deck gepackt.
Richtig, richtig. Man wusste auch nicht, was für Missionen nachher unter den Planeten drunter lagen. Man musste, also in der ersten Phase wurden nur die Planeten ausgelegt und dann darunter quasi Missionskarten geschoben. Und die Missionen, die waren meistens irgendwie an welchen Folgen aus der Serie ausgelegt, wenn ich mich richtig erinnere.
Das waren irgendwie Disaster-Karten, hießen die, glaube ich, ne?
Hießen die Disaster?
Also man konnte seinem Gegenspieler halt Knüppel in die Beine werfen, indem man unter seine Planeten irgendwelche Sachen geworfen hat, geschoben hat, verdeckt natürlich.
Genau.
Desaster, die er abarbeiten musste. Das heißt, er bräuchte, was weiß ich, um 5 Punkte zu bekommen, müsste er auf einen Planeten und dort 3 Ingenieure abliefern. Und
so ist es.
Dann kann man ein paar Desaster drunter schmuggeln, dass man 5 starke Männer braucht, also eine gewisse Stärke oder eine gewisse Intelligenz oder gewisse Fähigkeiten, um überhaupt weiterzukommen. Sonst passiert irgendwas. Entweder ist das Außenteam gestoppt, oder Leute sterben, müssen
das
quasi
passiert auch, ja, ja.
Beiseite gelegt werden. Denn jeder Charakter hat ja gewisse Eigenschaften. Zum Beispiel die Romulaner haben alle Treachery als Eigenschaft und während die guten Föderationsleute natürlich Integrität haben als Eigenschaft. Oder Data, Astrophysik und
also es lief immer so ab, dass alle Karten quasi von einer, also es gab halt, wie man es vielleicht schon erschlossen hat, Karten von der Föderation, von Romulanern, von Klingonen und dann noch ein paar Neutrale. Und jede Charakterkarte hatte eine gewisse drei Grundfähigkeiten. Also Stärke in Cunning, also Gerissenheit und Intelligenz, kann das sein? Oder so? Und dann noch ein paar extra
ist Cunning nicht
Fähigkeiten.
Warte mal, ich habe ja zufälligerweise.
Wir haben ja zufälligerweise hier ganz. Wir haben, glaube ich, damals so insgesamt so 1000 Mark, also wir beide zusammen, meine ich jetzt.
Das kann schon hinhauen.
Also wir hatten uns dann auch mal diese Displays gekauft, also das sind dann halt, eigentlich verkauft man die ja in diesen kleinen Tütchen, diese Sammelkarten, wo dann immer so 12 Stück drin sind. Aber diese Klütchen kommen ja in großen Kisten, wie sich die Händler die aufstellen. Und die konnte man halt für einen kleinen Rabatt quasi auch kaufen, diese Kisten. Und er hat dann echt dann sein Erspartes von einem Jahr quasi mal hingelegt auf den Tisch. Und dann gab es eine riesen Aufreißorgie, wo diese ganzen Tütchen dann aufgerissen wurden.
Wir hören es im Hintergrund gerade, weil unsere Nachwuchskartenspielerin gerade eines meiner Booster-Packs zerrissen hat.
Genau.
Das ich jetzt hier gerade habe. Das ist ein Alternate Universe. Das ist später rausgekommen. Da reden wir nachher mal zu. Kärtchen. Und da habe ich nämlich gleich Richard Castillo als Charakter, als Föderationsoffizier. Mal als Beispiel. Das ist, du erinnerst dich, der erste Offizier der Enterprise C. Der
richtig,
später mit Tascha Yar durchgebrannt ist.
Ja.
Mit der
Alternativ-Tascha Yar.
Und er hat Integrität, das hat es noch gefehlt. Integrität, Stärke und Intelligenz. Das sind quasi die drei maßgeblichen Sachen. Und er hat zum Beispiel noch, er kann gut navigieren. Das hat er so als Spezialfähigkeit. Weil er erster Offizier ist, auch die Fähigkeit, Leute rumzukommandieren. Also er hat.
Also einfach mal ein paar Karten mal angucken und.
Ich sehe gerade, die sind in Belgien produziert. Das ist ja lustig.
Ach nee, guck mal. Ja. In unserem befreundeten Nachbarstaat.
Genau.
Auch nicht weit von Aachen weg, ja auch. Wir hatten ja auch Kontakt zu einigen belgischen Star Trek-Fans damals. Was haben wir hier? Ich sehe hier gerade. Genau, hier ist zum Beispiel eine Eventkarte. Eventkarten wurden ausgespielt, auf den Tisch gelegt, außerhalb der Space Line mit den Missionen und blieben dann so lange liegen, bis sie halt wieder kaputt gemacht worden sind durch andere Karte. Und diese Karte hier, die ich habe, Distortion Field heißt die, die verhindert, dass man quasi von seinem Personal von dem Raumschiff auf irgendwo hin wechseln kann. Weil wenn man vom Raumschiff runter möchte, muss man ja beamen. Und das ging halt nicht, solange diese Karte auf dem Tisch lag. Und dann konnte quasi der Gegner nicht viele Sachen nicht mehr tun. Als nächstes habe ich hier eine Personalkarte. Ein etwas schweinisch guckender Klingone, Nudak heißt der, Kapitän der IKC Matach.
Dachdecker.
Genau, und hat irgendwas mit einem DNA-Programm des Jahres 2369 zu tun. Es gibt immer eine kleine Info zu den Leuten, die da abgebildet sind. Wir sehen hier, der Typ ist ein Offizier, er hat den Offizierstern. Man braucht halt, um die Schiffe zu fliegen zu können, immer eine gewisse Anzahl Offiziere. Er hat als Fähigkeiten Archäologie, Navigation und Exobiologie. Und
braucht man im Klingon auch sofort ab.
Keine
Experte für Exobiologie.
Ich habe aber keine Ahnung, wer der Typ jetzt war in der Serie.
Ich glaube, die haben auch einfach viele Charaktere, die irgendwo mal im Hintergrund standen, einfach abgeknipst oder digitalisiert und auf die Karte gepresst und ihr eine Fake-Biografie verpasst.
Ach so.
Weil sie namentlich einfach nicht erwähnt wurden.
Na klar.
Gerade bei den, ich war Personal bei den Föderationsschiffen gab es noch und nöcher. Aber gerade bei den Romulanern oder Cardassianern wurde es dann langsam ein bisschen knapp.
Ja.
Dann war das halt der dritte Cardassianer mit Helm von links. Der hieß dann auf einmal, wie hießen die Ghoul oder Legastheniker?
Ja, Legastheniker, genau.
Er konnte auf einmal ein Schiff kommandieren.
Ja, ich habe jetzt hier gerade eine Föderationsflottenadmiralin hier. Sie, die Föderationsadmirale, die waren doch immer entweder inkompetent oder korrupt oder kriminell, genau. Ne?
Oder manchmal alles.
Manchmal auch alles. Aber die hat einen Integritätswert von 9, was eigentlich der höchste Wert ist, also die war wahrscheinlich dann dumm.
Ja, ich wollte gerade sagen, guck mal auf den kannigen
Wert. Ja, der ist nur 6, das passt.
Ja, ja.
Okay,
ja.
Passt ins
Du weißt ja, dass jeder so lange befördert wird, bis er inkompetent ist. Also von daher passt das in der Föderation
hervorragend. Das Peter-Prinzip.
Das Peter-Prinzip. Und es gab eine tolle Karte, die hat alle Fans begeistert, nämlich Wesley wird erstochen.
Ja, richtig. Wesley gets the point. Gab's einen Punkt für, wenn man die gespielt hat.
Die hatte sonst auch keine große Funktion, ne?
Nö, die hat Wesley entfernt.
Genau. Wesley musste das Spiel verlassen und man hat einen Punkt gekriegt.
Hier wieder so eine total unbekannte Nase. Eric Pressman, Föderationskapitän.
Nein, ne? Der hat doch dieses Phasen... Ich bitte dich, der hat diese Phasentarnung erfunden, wo die Enterprise im Kometen feststeckte.
Nee, war das da, wo das Prozess gegen Riker war? Nee.
Deswegen hat er Treachery. Er hat doch.
Ach so.
Er hat doch dann Riker unter Druck setzen wollen. Hier der USS Pegasus.
Ja, also es ist schön, ne? Also die Charaktereigenschaften passen tatsächlich zu den Charaktereigenschaften,
genau,
die Leute
in der. Er hat halt dieses komische Phasentarnfeld erfunden und ist deswegen halt auch Ingenieur. Hat Ingenieurfähigkeiten. Und er hat Treacheries, also er ist quasi ziemlich hinterhältig.
Er ist hinterhältig.
Aber halt auch nur, weil er quasi Admiral ist, hat er auch nur Intelligenzstufe 6.
Wie gesagt, entweder dumm oder halt.
Wir haben doch hier so ein. Das ist ein ganz, ganz, ganz beliebtes. Wir haben da so einen Planeten jetzt hier. So eine Missionskarte zum Beispiel.
Ja.
Die ist total simpel. Die kann von Romulanern und Klingonen angeflogen werden. Das sagen die Icons hier unten. Und man braucht einfach nur einen Geologen oder einen Physiker.
Bringt aber 20 Punkte. Das ist quasi ein Fünftel der gesamten Miete. Ist.
Genau.
Nee.
Und da würde es sich natürlich lohnen, ein paar Dilemmas runterzuleben.
Hier, den Typen kenne ich auch noch. Mendon heißt der. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Karpfen. Der hat so einen so Bart.
Das war nicht der, der mit Wesley die Prüfung gemacht hat in der ersten Staffel, sondern sein Zwillingsbruder.
Sein Zwillingsbruder. Der hat so ein komisches, nicht Mikrofon, oder ist ein Mikrofon vor der Nase? Ist das ein Atemhilfsgerät?
Da kam aber so Qualm raus.
Da kam Qualm raus.
Also ne? Ein Benzite steht hier unten auf dem.
Da kam wahrscheinlich.
Ja, und Interruptkarten, das ist eine Spezialität, konnten halt jederzeit ausgespielt werden.
Genau.
Man hat natürlich einen Spielzug gehabt als Spieler, konnte erst Personal anmelden, dann hatte man quasi die Möglichkeit, sich zu bewegen, mit seinen Schiffen anzufangen. Und dann hatte man gesagt, so, man ist jetzt fertig, man hat keine Bewegungspunkte mehr zum Beispiel für die Schiffe.
Ja.
Und dann ist der Gegner dran gewesen. Der Gegner konnte aber diese Interrupt-Karten jederzeit ausspielen. Das heißt, wenn ich gesagt habe, ich biebe meine Mannschaft auf diesen Planeten runter, konnte Sebastian eine Interrupt-Karte spielen und sagen, Moment, ich spiele diese Karte aus. Tja, und es gab einen plötzlichen Beam-Unfall. Und jetzt wird zum Beispiel gelost, es werden immer die Werte für Schleue und Stärke addiert. Und wer ungerade ist, der stirbt. Und wer gerade ist, der darf überleben, zum Beispiel.
Ja, das ist richtig hart, ne?
Und dann gab es aber noch eine andere Interrupt-Karte, die andere Interrupt-Karten wieder aufheben konnte.
Genau, die habe ich mir, glaube ich, immer dreimal ins Deck reingetan, weil die halt extrem praktisch ist. Und, ja.
So, hier haben wir die USS Excelsior.
Endlich mein bekanntes Schiff hier. Da sieht man jetzt zum Beispiel, also die Schiffe haben wie die Charaktere auch immer drei Grundwerte, nämlich Reichweite, Waffen und Schilde. Und die Reichweite hat halt bestimmt, wie weit man sich innerhalb von einem bewegen konnte. Und außerdem, wie gesagt, die Offizierssternchen, hier braucht man zwei Unteroffiziere oder zwei, ja, um dieses Schiff überhaupt bewegen zu können. Und das Schiff hat auch einen Traktorstrahl. Und halt der Traktorstrahl war halt wieder wichtig, um gewisse Dilemmas zu lösen.
Man braucht natürlich auch eine Basis, das haben wir gar nicht erzählt.
Stimmt, man braucht
eine Heimatbasis.
Eine Heimatbasis.
Wo man quasi das Personal und die Schiffe anmelden konnte. Man konnte natürlich, wenn man zum Beispiel Romulaner oder Klingonen gespielt hat und genug Feuerkraft beisammen hatte, die gegnerische Basis zerstören.
Das ging auch. Und die Föderationsbasis war, glaube ich, dieses pilzförmige Ding, was es schon in Filmen gab. In Star Trek 2, genau. Glaube ich, gab es das erste Mal. Ne?
Hier ist der Romulanische Außenposten.
Der Romulanische Außenposten sieht aus wie Romulus Prime auf Romulus.
Überraschenderweise.
Ja. Die sind ja dann immer ziemlich fantasielos.
Damals gab es noch keine Remana.
Also hier Schilde 32. Ich glaube, man brauchte einfach mehr Waffen als Schilde, um so ein Ding kaputt zu schießen. Ne? Und aber die Schiffe, die hatten meistens nur so 6 oder 7. Das heißt, du brauchtest dann schon an die 5 Schiffe, um so ein Außenposten. Wenn der Außenposten natürlich tot war und kaputt war, konnte der Gegner keine neuen Karten mehr ins Spiel bringen.
Ja, das war natürlich schon sehr raffiniert. Außer er konnte einen zweiten Außenposten bauen.
Das ging dann auch wieder, ja.
Das habe ich teilweise gemacht. Ich habe 2 Außenposten gebaut.
Hast warum du auch immer. Nicht so eine Strategie gehabt, um deinen eigenen Außenposten kaputt zu schießen? Aus irgendwelchen Gründen, um dann nachher irgendwie schneller bei den Missionen zu sein.
Irgendwie sowas in der Art habe ich mal gemacht, weil ich so clever. Ja. Und man musste doppelt so viele Angriffpunkte haben. Jetzt kommt es langsam wieder.
Kommt es wieder.
Wie man Schilder hat.
Ach so.
Wie der Gegner Schilder hat.
Aber man konnte die Schiffe auch nur beschädigen.
Das genau. Wenn man mehr hatte, aber ich glaube, wenn man doppelt so viele hatte, sind sie kaputt gegangen. Man musste zweimal drauf schießen.
In einem Zug spielen, wie man wollte.
Wir haben jetzt, Sebastian hat noch ein paar Personalkarten auf der Hand. Ich gucke da mal ganz kurz. Ja, passenderweise hat er gerade 2 Mediziner. Also man hat jetzt auch noch quasi Offiziere, man hat Ingenieure und Wissenschaftler, glaube ich, auch noch.
Wissenschaftler gibt es noch, genau. Aber zum Beispiel, jetzt habe ich hier eine Karte, Ausrüstung. Da kriegen alle Offiziere einen Medizinskill, wenn sie dieses Medical Kit dabei haben. Man sieht hier auf dem Foto ein Standard TNG Medical Kit.
Ja. Fachliche Auge hat das Standard Medical Kit erkannt.
Genau, nicht das Außergewöhnliche, sondern Standard.
Das ist nicht das Mark II.
Das Mark II.
Leadership.
Genau. Noch kurz zum Spielablauf. Also nachdem die Location-Karten gelegt worden sind und die Disaster-Karten darunter geschoben worden sind, wird abwechselnd gespielt und jeder Spieler hat halt vor Spielbeginn sich aus seiner Riesensammlung 60 Karten ausgesucht und darf jetzt pro Zug eine Karte aufnehmen und eine Karte ausspielen. Und Das Ausspielen ist dann zum Beispiel, was hast du denn noch gleich? Nein, nein, da darfst du nicht dran an dieses Ding. Und wenn man zum Beispiel eine Personalkarte hinlegt, muss man dann sagen, zum Beispiel Simon Tarsis meldet sich zum Dienst.
Oh, der berühmte Simon Tarsis.
Oder die USS Enterprise meldet sich zum Dienst, weil es gab halt auch Raumschiffkarten. Und man konnte dann halt die Personalkarten unter die Raumschiffkarten drunter legen, damit waren die an Bord. Und dann die Space Line, wo halt die Missionskarten liegen, entlang fliegen und versuchen, diese zu lösen. So, das soll jetzt erstmal...
Wir müssen mal gerade unterbrechen. Willkommen zu Teil 2.
Willkommen zu Teil 2 von unserem kleinen Podcast. Heute live vom Anwesen der...
Der Caster. Des einen Teils der Caster.
Genau.
Die Tochter ist mittlerweile versorgt und der Frauenanteil hat sich deutlich vergrößert auf diesem Hof.
Ja, wir sind hier mit 3 Chicks quasi und 2 Typen.
Also Nerds kriegen auch Frauen. und Kinder manchmal.
Vermehrt uns. Ja.
Genau. Also ihr Nerds da draußen, keine Angst, ihr kriegt auch irgendwann mal eine ab.
Ja, und wenn nicht, könnt ihr so lange das Star Trek Customizable Card Game spielen.
Genau. Vielleicht lernt ihr auch dort Frauen kennen.
Ja, das Star Trek Customizable Card Game.
Wie heißt es?
Das Star Trek Customizable Card Game.
Ist richtig. Wir waren gerade dabei zu erklären, wie der Spielablauf funktioniert. Also wir haben gerade unser Schiff bemannt quasi und sind unterwegs. Der Witz ist, man durfte am Anfang, also laut regulären Regeln, immer nur eine Person pro Zug ausspielen. Man kann aber dann irgendwann eine Spezialkarte, nämlich den Rote Alarm, ausspielen, ein Event quasi. Und dann darf man so viel Personal auf einmal ins Spiel bringen, wie man möchte.
Man hat halt immer 6 Karten auf der Hand, zieht eine neue pro Runde und spielt halt eine aus. Oder wenn man halt eine Spezialkarte hat, also quasi die Karten brechen die Regeln, kann man so sagen. Was auf der Karte draufsteht, ist die Regel, die gerade gilt. Auch wenn sie gegen eine allgemeine Regel eigentlich verstößt. Also
wir haben auch am Anfang festgestellt, es braucht eine Zeit, bis man es kapiert. Aber dann, wenn man es einmal geschnallt hat, ist es eigentlich selbsterklärend.
Vor allen Dingen, man muss ja wissen, also was es für Karten gibt, damit man sich halt gegen mögliche Strategien des Gegners auch passende Gegenstrategien quasi in sein eigenes Deck reinpackt. So,
genau, oder Ziel weniger. Ist es halt, 100 Punkte zu bekommen, indem man Missionen löst und natürlich den Gegner daran zu hindern, als erstes 100 Punkte zu bekommen, indem man ihn bei seinen Missionen sabotiert.
Man kann natürlich auch kämpfen mit den Leuten. Man kann die Schiffe gegeneinander kämpfen lassen, man kann die Leute gegeneinander kämpfen lassen.
Ja. Wobei es da natürlich immer den großen Vorteil hat, wenn man irgendwie Romulaner oder Klingonen spielt, weil die sehr gute Schiffe haben, sehr schnelle, sehr gut bewaffnete.
Sie können sich tarnen. Da hat man die Karte einfach rumgedreht. Also wenn die Karten rumgedreht waren, waren sie quasi getarnt, die Schiffe.
Huch, die sind auf einmal weg. Ich sehe sie gar nicht mehr.
Ja.
Hat einen ganz raffinierten Trick auf Lager. Auf jeden Fall können aber dann zum Beispiel Romulaner sehr schwer Missionen lösen, wo man eine hohe Integrität braucht. Also man packt seine eigene Mission in sein Deck quasi, man stellt sein Deck ja individuell zusammen.
Genau.
Hofft natürlich, dass man dort Missionen auch lösen kann von denen, die man dort reinpackt. Aber man kann auch durchaus, wenn quasi ein entsprechendes Icon vorhanden ist, auch Missionen des Gegners lösen. Außer es ist eine reine Föderationsmission, dann geht es zum Beispiel nicht.
Ja, also die Missionen, die haben halt quasi ein Symbol auf den Karten drauf, welche Fraktion diese Mission lösen kann, ein oder mehrere.
Ja, und ganz gerissene Leute packen eine Mission in ihr Deck, die unheimlich viele Punkte bringt, wo der Gegner dann denkt, Mensch, jetzt packe ich mal sämtliche Dilemmas, die ich habe, unter diese Mission. Dabei hat man gar nicht vor, die zu lösen. Die ist einfach nur als Köder für den Gegner, dass er quasi seine Dilemmas alle an dieser Mission verbraucht. Also es ist ein bisschen Taktik auch beim Packen des Decks. Und natürlich, je bessere Karten man hat, ja, desto besser wird das Deck. Und das ist halt die Krux bei der Sache, womit Decipher, die ja die Karten quasi rausgebracht haben, das Geld verdient haben. Unser sauer verdientes Taschengeld. Wir haben ja auch diese Spezialfähigkeiten der Leute angesprochen. Das heißt, man hat zum Beispiel Simon Tarsis, den man anschließend nicht mehr sehen konnte, ungefähr 20.000 Mal gehabt.
Der war in jedem Pack drin, glaube ich, so ungefähr.
Genau. Der konnte natürlich...
Nüschte.
Eigentlich, so richtig. Der hatte durchschnittliche Intelligenz. Der hatte, obwohl sein Gesichtsausdruck sagt was anderes, der hat... Ja, durchschnittliche Stärke, Durchschnitt war einfach nur Durchschnitt oder Unterdurchschnitt teilweise. Wenn man halt einen Picard haben wollte oder ein gutes, die Enterprise zum Beispiel, oder ein gutes klingonisches Schiff, das war halt entsprechend selten. Das waren diese Rare-Karten. Dann gab es ankommen, die etwas weniger häufigen Karten. Dann gab es die Common-Karten, die häufigen Karten. Und Sebastian will sogar Ultra-Common-Karten ausgeben.
Ultra-Rare, die kamen dann irgendwie nur in so einem Promo-Pack zu einem Film, glaube ich, raus. Keine Ahnung. Jedenfalls, man wusste halt nicht, was wir hatten. Da war dann irgendwie 8 Karten Schrott und dann irgendwie 3 halbwegs mäßige und eine gute dabei, kann man so sagen. Und man konnte also Geld reinversenken ohne Ende, wie das auch bei anderen Sammelspielen halt so ist.
Wobei natürlich, das sind Sammelkarten. Das heißt, der ein oder andere aus unserem Freundeskreis oder Bekanntenkreis damals hat das auch als Wertanlage gesehen. Hatte zum Beispiel, es gab eine Ultra Rare, die Sebastian gerade angesprochen hat. Über uns kreist ein Fischadler gerade. Der ist auch Ultra Rare.
Wahnsinn.
Außer in Brandenburg.
Da ist wieder ein Fischadler gegen einen Baum geguckt.
Genau. Ultra Rare. Future Entab war ein super geiles Schiff, konnte super schnell fliegen, konnte sich tarnen, konnte alles, war also quasi Herz, was willst du mehr, wenn du spielen wolltest, aber unser guter, wie hieß er, Michael,
ja.
Der unser Kartendealer war zu der damaligen Zeit, hat natürlich seine Future Enterprise zwischen zwei, meterdicke Plexiglasscheiben gepackt und hat sie sich einfach nur angeguckt die ganze Zeit.
Das ist das Problem, weil die Karten spielt, also so wie sie sind, verschleißen die und dann gehen sie halt kaputt, so mit der Zeit.
Und dann ist sie nichts mehr wert.
Da hat man die natürlich dann laminiert oder irgendwie so spezielle Tütchen gepackt, damit sie sich nicht so schnell vergreifen, die Karten beim Zocken. Ja.
Weil man erhoffte, später noch irgendwie damit unheimlich Geld machen zu können.
Genau. So nach dem Motto, dann kann ich mit 25 in Rente gehen, weil ich den PK irgendwie dreimal habe oder so.
Genau. Die Future Enterprise hatte damals den Wert von 2 Displays. Das heißt, mit wie viel Boostern waren da drin? Ich habe keine Ahnung. Du hast es eben den geneigten Zuhörern erklärt,
was Displays sind. Ich glaube, die Zahl habe ich nicht genannt, aber das waren... Ich weiß nicht, so an die 30, 40 Pakete oder so. Also auch nicht so ewig viel.
Ich meine, es wäre über 100 Mark damals gewesen, ein Display.
Ja.
Und die Future Enterprise hat einen damaligen Marktwert von knapp 200 gehabt.
Diese Marktwerte, das ist eh schwierig, weil es gab dann so Sammlermagazine mit Listen drin, mit Preislisten. Und normalerweise hat man, glaube ich, gesagt, immer der Wert da drin, durch 10 ungefähr, kriegt man bei seinem Comic-Händler seiner Wahl. Also wir waren damals mal beim Bang Bang in Aachen, den es auch heute noch gibt. Ich war da vor 2 Wochen nochmal dran vorbeigelaufen an dem Laden.
Ich gehe mal rein.
Auch reingegangen, ja. jedenfalls, ja, Sammelkarten gibt es ja heute auch noch und ihr werdet das wahrscheinlich kennen, ja.
Aber keine Star Trek Customizable Card Games mehr, weil die sind irgendwie von der Bildfläche verschwunden.
Ja, die haben wahrscheinlich ihre Milliarden an jugendliche Kohle, die sie gekriegt haben, mit irgendwie abgehauen, durchgebrannt, keine Ahnung.
Also, man hört quasi schon raus, es ist unheimlich schwer gewesen, sein Sammelbedürfnis wirklich endgültig zu befriedigen, weil wenn man dann das nötige Kleingeld gehabt hat, um eine Edition komplett beisammen zu haben, hat da ist der Decipher auch schon die nächste auf den Markt geschmissen.
Genau, Expansions, Erweiterungen, heißt das Stichwort.
Und dann sind, wir haben sie eben schon erwähnt, die alternativen Universen dazugekommen. Deep Space Nine Karten gab es schließlich.
Genau.
Holodeck
Adventures.
Holodeck Adventures. Und irgendwann sind wir dann auch ausgestiegen. Q-Continuum gab es noch.
Genau, auch ein Hardcore-Fan lässt sich nur beliebig viel verarschen. Und nicht beliebig viel verarschen. Und man natürlich konnte tauschen. Das haben wir auch gemacht. Wir hatten dann irgendwie gefunden, dass in einem Gyros-Stand in Aachen quasi sich die Spieler trafen und da sind wir dann aus der Eifel immer hingegurkt und haben da getauscht mit den Leuten, die da waren.
Wo wir auch unseren Dealer kennengelernt haben.
Unseren Dealer. Take me to your dealer.
Wir wurden irgendwann mal nachmittags zu ihm eingeladen und dann hieß es, dann kommen die neuen Päckchen an und dann sind wir dann hin zu ihm ins Wohnzimmer und haben dort wirklich dafür damalige Verhältnisse Unsummen Geld über den Tisch geschoben, genau. Haben im Ausgleich so ein Display bekommen.
Also wenn ihr zum Beispiel jetzt keine Karten spielt, sondern Drogen konsumiert, werdet ihr das vielleicht kennen, die Situation.
Und ich habe mir damals schon gedacht, so ähnlich werden sich wahrscheinlich Junkies fühlen, wenn sie zu ihrem Dealer gehen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass er es versteuert hat.
Ich glaube es eigentlich auch nicht, aber letzten Endes, naja, egal.
So, Sebastian, halt da mal kurz dieses Aufnahmegerät. Bitte.
Ich halte das Aufnahmegerät.
Hoppla. Ich versuche nämlich gerade so ein Starterpack hier mal zu unboxen. So.
Also Starterpack nochmal sind 60 Karten, also genug Karten, dass man spielen kann, aber man kann sich halt nicht sein eigenes Deck zusammenstellen, sondern ist darauf angewiesen, was man da gekriegt hat.
Genau, und ich glaube sogar, die Reihenfolge der Karten hatte sogar was mit der Häufigkeit zu tun. Ich glaube, die Rare-Karten lagen immer ganz oben. Und da haben wir immer schon gesehen, wenn einen der Black Border Picard anlacht oder Simon Tarsus, war man, naja, entsprechend amüsiert oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Zahlreiche Spiele. Es gab Turniere, teilweise NRW-weit ausgetragen. Mhm. Ne? Wir waren nicht dabei.
Nee, ich hatte das, so dieses Kompetitive, das lag mir noch nie so richtig.
Ja, mir auch nicht. Also wir haben zwar gerne gegeneinander gespielt, was natürlich auch eine Zeit lang immer mit dem gleichen Deck noch funktioniert hat, aber irgendwann wusste man halt, aha, der Sebastian, der spielt halt gerne Romulaner, ja, glaube ich, ne?
Ja, du hast ja ein Romulaner-Deck gehabt. Das unschlagbare Romulaner-Deck.
Und so unschlagbar war das gar nicht, so meistens jedenfalls. Allerdings, ich glaube, ich habe dich das ein oder andere auch mal besiegt. Und ja, ich bin gerne eine Mischung aus Föderation und Klingonen gefahren, weil man konnte die verschiedenen Affiliationen auch kombinieren, indem man halt spezielle Karten ausgespielt hat, was natürlich...
Genau, Treaties, Verträge. Es gab genau. Vertragskarten für alle die drei, ich sag lieber, was habe ich vorhin gesagt?
Völker. Ja, und Parteien. Der Gegner konnte natürlich dann auch diese Verträge einfach mit einer
entsprechenden Karte wieder lösen.
Es gab quasi keine Karte, die sozusagen unschlagbar war. Es gab fast immer eine Gegenkarte.
Man muss sagen, das war halt so komplex, die ganzen Regeln, dass man das auch ganz schwer überschauen konnte, nur was eigentlich passiert. Dadurch war eigentlich jedes Spiel, vor allem gegen fremde Leute, jedes Mal wieder ein Abenteuer.
Ja, damals, als Computer noch nicht so verbreitet waren. Ich hol mal den Stock, warte mal.
Damals. Ach ja. Wir hatten nur Pappscheiben damals. Ihr habt heute Grafikkarten und so, aber wir hatten ja nur bedruckte Pappkarten.
Ja, es hat auf jeden Fall verdammt viel Spaß gemacht. Wir haben viel Zeit damit verschlempert und eine Stange Geld.
Kann man so sagen. Also, wobei es mir mit Zeit heute nicht mehr schade ist, weil es ja Spielen und echt, es hat uns dazu gebracht, neue Leute kennenzulernen. Haben auch, ja, ein paar Bekanntschaften halten ja auch bis heute noch so, dass sich aus dem Ganzen ergeben hat.
Das stimmt. Und ich muss immer noch, wenn ich den Geruch von Gyros vernehme, an Customized Card Game denken.
Tja.
Weil unser Treffen halt in der örtlichen Gyros-Bude stattgefunden habe. Denn damals gab es ja auch noch Pita-Gyros, heute gibt es ja nur noch Döner.
Das stimmt nicht so ganz.
Aber zumindest in diesem Lokal dort.
In diesem Lokal dort, okay. Weißt du noch, wie der Laden hieß, Sascha? Gegenüber vom Bang Bang.
Nee.
Schade. Aber jedenfalls den Döner gibt es auch noch.
Info, wenn mal bitte eine E-Mail oder einen Hinweis ins Forum.
Ja, richtig.
Wer weiß, wie der Laden schräg gegenüber vom Bang Bang hieß, wo wir früher immer Customer the Card Game gespielt haben. Falls ihr zufällig Micha, unser Dealer, seid, bitte kurz mal eine E-Mail.
Ja, was gibt es da sonst noch zu sagen?
Genau, worauf ich noch hinaus wollte. Eigentlich... wir haben es schon angesprochen, es wurde nicht immer nur schwieriger, quasi sein Deck komplett zusammen zu sammeln.
Ja.
Catch them all.
Ob der schieren Menge der Karten.
Dementsprechend auch eine Auswahl treffen zu müssen. Haben sie nicht später auch die Decks erweitert, dass man mehr als 60 Karten...
Ja, also es gab zuerst mal Regeln, irgendwie man sollte nur 10 Rare, 20 Ankommen und 30 Common-Karten reintun, damit die Decks, also erstmal das Anfänger auch leichter reinkommen und damit man halt nicht nur die super Karten halt die ganze Zeit hat.
Genau. Aber es war trotzdem dann die Auswahl schier unendlich und man hatte nur 60 Karten. Man hatte so viele Karten eigentlich, man durfte aber nur 60. Es wurde auch später ein bisschen unübersichtlich. Wir haben schon erwähnt, es gab dann verschiedene Universen.
Yep.
Die Karten haben unterschiedliche Symbole gehabt. Man durfte diese Karten nur ausspielen, zum Beispiel, wenn man eine Tür zum alternativen Universum geöffnet hat. Diese Karte musste man auch noch in sein Deck packen und dann musste man auch eine Karte ins Deck packen, die quasi ermöglicht, dass man Q-Universum-Karten spielen kann. Es wurde also quasi immer unübersichtlicher und ich glaube, die Cypher hat am Ende auch keine Ahnung mehr gehabt, was sie da eigentlich produzieren.
Ja, genau.
Was der Popularität dieser Karten doch einen ganz schönen Abbruch getan hat. Wenn man den Wikipedia-Artikel konsumiert, den ich diesmal nicht ausgedruckt, sondern im Rechner vor mir habe, wissen wir quasi, dass die letzte Reihe Anfang der 2000er erschienen ist und seitdem eigentlich nicht mehr. Es gibt aber irgendwie noch mal so eine Second Edition, die ich aber niemals gesehen habe, mit neuem Layout und überarbeiteten Regeln, angeblich. Noch nie gesehen, ehrlich gesagt.
Auch von der Firma Decipher? Oder?
Das steht hier leider nicht.
Vom Insolvenzverwalter noch
vom
mal
Insolvenzverwalter.
Rausgehauen.
Kurz bevor er die Mitarbeiter gekündigt hat. Noch ein paar Karten rausgehauen. Übrigens, Mitarbeiter kündigen ist ein gutes Stichwort. es fanden sich ja auch diverse Easter Eggs auf den Karten, dass dann Mitarbeiter von Decipher dort abgelichtet wurden als Crew.
Ach so.
Zum Beispiel, oder dass irgendwelche Spiegelbilder manipuliert waren.
Richtig, ich erinnere mich. Dass im Spiegel, dass der auf der Karte abgebildet war, quasi noch was drin war.
Genau.
Ja.
Ja, das war für die Nerd-Nerds sozusagen.
Ja, aber hallo. Also, ich muss sagen, das war ein geschicktes System, ne? Also, wo kannst du sonst einfach bedrucktes Papier für irgendwie 7 Euro verkaufen? Das macht nicht jeder mit unbedingt.
Ja.
Also, sofern es nicht gerade Aktienscheine
außer
sind oder so.
Außer Fans. Die machen ja eigentlich ziemlich viel mit.
Ja, oder Fans im Allgemeinen, ne?
Ja. Aber man sieht ja, es funktioniert offensichtlich ganz gut, denn das hat ja relativ viele Nachahmer gefunden. Es kam ja später auch irgendwie noch so ein Classic Enterprise-Kartenspiel raus, was nie aber diesen Erfolg gehabt hat, ein DS9.
Star Wars auch.
Star Wars.
Mit anderen Regeln.
Natürlich dann Pokémon, ne?
Na klar. Also da waren wir komplett raus, wir beiden. Ich glaube, keiner von uns hat irgendwas von Pokémon jemals irgendwie gehabt, gekauft oder auch gemocht, wenn es irgendwie umsonst im Fernsehen kam.
Ja, wobei ich ja ohnehin nicht so ein großer Anime und wie heißt das mit den Tentakeln, Hentai? Ich weiß es nicht. Fan eigentlich bin. Und von daher, ich manches für etwas merkwürdig halte, was aus Asien kommt. Aber
ja, Gott, aber wie gesagt, dieses Pokémon fand ich eigentlich immer nur blöd. Also so richtig blöd. Also ich habe es im Fernsehen gesehen, mir so ein paar Folgen von der Zeichentrickserie angeguckt. Und ich dachte immer, ja, es gab so eine South Park-Folge, da meinte auch so ein Elternteil, ging es um Pokémon und sagte, es ist nicht irgendwie brutal, es ist nicht irgendwie gemein, es ist einfach nur blöd.
Und die Leute kaufen, die Kinder kaufen.
Die Kinder fahren drauf ab. Ja. Ich meine, es ist halt toll. Man lernt dann halt so dieses Rechnen mit den Zahlen halt so ein bisschen. Man muss halt immer die Charakterwerte aufaddieren, um zu gucken, ob man eine Mission lösen kann. Oder wenn man halt kämpft, dann gibt es noch Multiplikatoren oder sowas in der Richtung. Man muss dann schon ein bisschen Kopf rechnen. Ich würde es, also so als Kinderspiel finde ich das immer noch klasse, weil man muss halt doch eine ganze Menge, es fordert einen vielseitig.
Bist du jetzt bei Pokémon?
Generell bei diesen Kartenspielen. Man könnte das auch noch eigentlich erweitern auf normale Rollenspiele mit Pen and Paper und Würfeln und so weiter. Das war das ja eigentlich im Prinzip. Es war eigentlich so eine Art Rollenspiel. Man hat vorgegebene, also wie ein Rollenspiel halt nach so einem Regelbuch, nach so einem Storybuch, ja, mehr oder weniger.
Und auch wirklich, wir haben es ja eben angesprochen, so ein bisschen analoges Computerspiel.
Ja.
Sehr kompliziert, man konnte sich auf jeden Fall gut von anderen Kindern abgrenzen, indem man halt die Karten ausgepackt hat.
Statt irgendwie dem Mau-Mau-Spiel.
Genau. Oder 3D, Mensch, ärgere dich nicht.
Ja, richtig. Sowas
in der Art.
In der Art, ja.
Das ich auch damals mal gebaut habe.
3D-Schach meinst du jetzt?
Ich habe 3D-Mensch ärgere dich nicht mal entworfen.
Nein.
Doch, tatsächlich.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Und zwar habe ich noch eine transparente Plexiglasscheibe. Ich hätte gerne transparentes Aluminium gehabt. Das gab es leider noch nicht. Genommen und quasi auf meine Reise mit einer Schraube über mein Reisemensch ärgere dich nicht geschraubt. Und man konnte quasi die Ebene wechseln mit seinen Figuren.
Sehr schön.
Das hat eigentlich viel Spaß gemacht. Aber leider ist es irgendwann kaputt gegangen, die Plexiglasscheibe.
Tja, und danach hat man nie wieder was davon gehört.
Ja, und wehe, irgendjemand baut das nach. Ich habe das Recht dran. Ja? Also wenn jetzt irgendjemand ein 3D-Mensch ärgere dich nicht auf den Markt schmeißt.
Ja.
Hier. Meine Idee, ja.
Aber ihr könnt die Idee natürlich von uns kaufen für, sagen wir mal, 10.000 Steine erstmal.
Ja. Info an uns, E-Mail an uns.
Ins Forum unten.
Nachricht ins Forum.
Wenn ihr das ein Vendor werden wollt für 3D, Mensch, ärgere dich nicht.
So sieht's aus.
Mhm.
Noch was zu sagen zu Star Trek Customizable Card Game?
Was kann man dazu noch groß sagen? Wie gesagt, ich bin immer noch beeindruckt davon, von der Idee so ein bisschen. Also sowohl von der Spielidee an sich, als auch von der Idee, wie man halt damit Geld machen kann. Und ansonsten kann man dazu noch sagen, wenn ihr mal irgendwie auf dem Flohmarkt so ein Packen seht, irgendwie für einen Euro oder so, holt euch das einfach mal.
Bedenkenlos zugreifen.
Bedenkenlos zugreifen und
und man darf natürlich nicht vergessen, ich habe hier dieses tolle, ich wusste gar nicht mehr, dass es das überhaupt gibt, Anthology, ja. Und man muss sich das wirklich vorstellen, das ist ein, ja, ziemlich, eine ziemlich edle Kiste, in der das Ganze verpackt ist. Das macht haptisch einfach unheimlich viel Spaß. Man freut sich immer, wenn man diese kleinen Tütchen, diese Booster-Packs auspackt. Ja.
Und die großen Päckchen.
Die Karten sind qualitativ gut gemacht, kann man nicht anders sagen. Die Bilder sind gut ausgewählt, das Design ist ansprechend.
Alles basiert halt wirklich auf den richtigen Folgen und Charakteren der Serie. Also die Handlungen, also die Missionen sind Missionen, wie sie auch im Fernsehen kamen und die Charaktere halt entsprechend auch.
Damit sollten alle Fragen beantwortet rund um das Customizable-Card gehen. Also wie gesagt, Sebastians Empfehlung gilt immer noch, wenn ihr sowas auf dem Flohmarkt seht, auch auf dem elektronischen, für einen Schnäppchenpreis. Ich würde nicht viel mehr als 20 € für... viele, viele Karten ausgeben.
Wie gesagt, guckt vielleicht vorher mal rein, ob da irgendwelche Leute bei sind, die ihr kennt. Also wenn dann irgendwie nur irgendwie so komische Fanriche sind, an die ihr euch nicht erinnern könnt, sind es wahrscheinlich Common-Karten. Kann man auch mitspielen, macht auch nicht weniger Spaß. Aber natürlich so richtig cool ist es natürlich nur, wenn man die komplette Enterprise-Besatzung da hat.
Ja, ne? Es gibt
Jordi und Wesley. Und
es gibt vielleicht auch komplette größere Sets
in der Bucht. Es gab auch nachher mal noch so ein Paket, wo alle Karten drin waren.
Silber-Edition.
Waren dann halt auf dem Sammlermarkt nichts wert, aber man konnte halt wenigstens mal richtig, richtig losspielen und halt richtig mit der gesamten Crew, also bis man sich die gesamte Brückencrew von der Enterprise zusammengetauscht hat, da musste man schon einige Zeit unterwegs sein oder halt entsprechend die entsprechende Menge an D-Mark damals noch in die Hand nehmen und sich das kaufen.
Ein Rentenmarkt.
Genau, das wollte ich noch sagen. Ich finde es generell, das hat man jetzt auch gerade bei den Computerspielen im Moment, bei den ganzen Online-Spielen, dass halt reiche Leute sich irgendwie den Kram kaufen können und es dann viel einfacher haben, quasi die anderen Leute zu besiegen, gerade bei den Wettkampfspielen, was natürlich irgendwie scheiße ist. Also das sollte man eigentlich nicht unterstützen.
Nee, das entspricht nicht den Prinzipien der Föderation.
Nee, überhaupt nicht. Die Föderation war immer... jeder Mensch trägt quasi die Fähigkeiten in sich und unabhängig von seiner Herkunft, wie das auch in unserer demokratischen Republik so sein sollte, hat man...
unsere demokratischen Republik!
Unsere demokratische Republik hier in Cottbus, entsprechend seiner Fähigkeiten, darf jeder sich zum gemeinen Volkswohl einbringen.
Ja, wir lieben doch alle Menschen. Ja, wie gesagt, also die Empfehlung steht, wenn euch sowas mal in die Hände kommt, nicht viel Geld dafür ausgeben, nehmt euch die wenigen Tage, bis ihr die Regeln verstanden habt, Zeit und ihr werdet viele, 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 viele Stunden voller Spaß haben und auch Frustration, wenn Sebastian mal wieder sein Killer-Deck auspackt. Ich habe dummerweise meine kompletten Karten bei meinen Eltern liegen, bis auf diese eine Box, sonst würde ich dich jetzt auf eine Partie einladen. Du hast dein Deck auch nicht zusammengestellt.
Nee.
Wir gehen wie immer unvorbereitet in diesen Podcast, also Hausaufgabe für uns, nächstes Mal ein bisschen besser vorbereiten. Wie immer unsere Wertung von 0 bis 11 Punkten.
Von 0 bis 11 Punkten. Also damals wie heute würde ich mal sagen, es ist eine solide 8 bis 9 bei mir auf alle Fälle.
Ja, da gehe ich durchaus d'accord, wie es so schön neudeutsch heißt. Wobei ich natürlich leichte Abzüge in der B-Note geben will, aufgrund der
Ausbeutung.
Ausbeutungseinschränkungen, die du gerade schon angesprochen hast, dass man wirklich zumindest damals ein Heidengeld versenkt hat mit diesen Karten. Ich denke, heute kommt man für einen schmalen Euro auf viel Spielspaß und von daher denke ich, sind die 8 bis 9 Punkte gerechtfertigt.
Genau, falls ihr mal auch irgendwie, keine Ahnung, einen Campingurlaub macht oder so und habt euch vorgenommen, wir nehmen uns keinen Laptop mit, keinen Netbook, keinen Tablet-PC.
Das bist du wahnsinnig.
Das ist Wahnsinn, hast du schon mal gemacht? Das ist ein stark cooles Gefühl eigentlich.
Hallo, und, Moment. Die 80er haben angerufen. Die fragen, wo du bist. Lass uns nach Seattle ziehen und langsame Modems benutzen. Ja, du wolltest etwas sagen. Du wolltest einen moralischen Aufruf an die Hörer starten.
Ja, also wenn ihr euch mal halt ohne Medien, also ohne Berieselung quasi amüsieren wollt oder müsst, dann ist das, also angenommen, ihr seid jetzt wirklich irgendwie mal im Gefängnis zum Beispiel, so in der Doppelzelle für 2 Wochen, glaube ich, reicht das schon.
Es kommt drauf an, mit wem man da drin ist. Der andere hat vielleicht viel Spaß. Ob man selber viel Spaß hat, weiß ich nicht.
Ihr könnt ja dann um die Rationen spielen oder so.
Ja.
Achso, es geht natürlich auch, die Hardcore-Variante ist natürlich, derjenige, der gewinnt, darf sich dann vom Verlierer eine Karte aussuchen.
Das,
ne?
Stimmt.
Das hatten wir auch mal gemacht, aber sobald dann die Leute die Listenpreise wissen, dann ist eigentlich immer klar, welche Karte genommen wird und es geht auch nicht mehr darum, sich irgendwie... Nee, das ist...
Und da geht es nicht mehr um die Ehre, da wurde am Ende auch geweint.
da wurde dann war...
Da sind Freundschaften zerbrochen.
Genau, Eltern haben sich Bankkonten ihrer Eltern geplündert.
Kinder mussten zur Adoption freigegeben werden.
Genau, oder man hat angefangen, Drogen zu verticken auf dem Schulhof, um das Geld zusammenzuhaben.
Oder Körperteile.
Oder Organe und so, ne? Hat es auch gegeben. Irgendwie tausche Leber gegen Black Border Picard oder so.
Ja. Also Kinder nicht mit sowas anfangen?
Nee, am besten gar nicht erst anfangen.
Lieber alte Spiele, die keiner mehr haben will, auf dem Gebrauchtmarkt kaufen.
Oder ihr ladet euch die Bilder einfach runter aus dem Internet und druckt euch die aus.
Ja. Das geht auch.
Das geht auch.
Also es macht auf jeden Fall in unserem analogen Campingausflug-Fall, den Sebastian geschildert hat, auf jeden Fall deutlich mehr Spaß, als sich mit einem stumpfen Gegenstand 2 Tage lang auf den Kopf zu hauen.
Ja.
Insofern nimmt die Karten mit.
Nehmt lieber die Karten und haut euch die auf den Kopf. Nehmt
bitte endlich diese verdammten Karten.
Jo, okay, dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal.
Ja, wir wissen noch nicht, was wir als nächstes besprechen werden. Uns fällt garantiert was Tolles ein. Sonst Vorschläge gerne ins Forum oder eine E-Mail schicken.
Tschüss.
Ciao.